Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Die neue Saison der PGA Tour ist unterwegs auf Hawaii. In Kapalua steigt es das Tournament of Champions. 34 Gewinner der Vorsaison sind am Start und betteln sich um den ersten Titel auf der PGA Tour in dieser Saison. Und ganz oben steht nach der ersten Runde Mark Leishman. Minus 6 sein Score. Er führt vor Brian Harman und Jonathan Vegas, die bei minus 5 stehen. Zwei Schläge liegt Leishman außerdem vor Ricky Fowler, der zusammen mit Siwoo Kim und Dustin Johnson bei minus 4 auf dem Leaderboard nach der ersten Runde steht. Wir hören gleich den Sieger, vorher hören wir aber unsere Expertin Desiree Wolf, die uns natürlich auch durch die 2018er Saison begleiten wird. Hallo Desiree.
Hallo Malte, frohes neues Jahr noch an alle, die mich zum ersten Mal hören.
Das wünschen wir dir natürlich auch, und jetzt hören wir Mark Leishman mit seinem Statement gegenüber dem Golf Channel nach der ersten Runde.
Pretty tough conditions out there, and managed to hit a few close ones, and then roll a few good putts in. So play the par fives pretty well, which you have to do around here. And definitely happy with the start.
Also die Bedingungen hat Mark Leishman schon angesprochen. Es war windig. Das hatten wir in unserem Vorbericht auch schon gesagt. Wenn der Wind reinpeitscht auf diesen Kurs, der ja zwischen Ozean und den Maui Mountains liegt, dann kann das schon ganz schön tricky werden. Aber für Leishman, Desiree, ist das nichts, was ihn irgendwie anficht.
Nicht wirklich, nein. Er ist dafür offensichtlich prädestiniert. Er hat den Spitznamen The Wind Warrior from Warrnambool Bull. Das ist das Kaff, wo er herkommt, auf gut Deutsch, in Australien. Und Mark Leishman weiß sehr, sehr genau, wie er mit so einem dermaßen windigen und vor allem auch böigen Wetter dann zurechtkommen kann und wie er das dann auf dem Course umsetzt. Und der netteste Halbsatz von ihm ist so, dass er bisher 15 war, ja praktisch immer in so Bedingungen gespielt hat. Also insofern ist er es wirklich gewöhnt. Und dass er sehr irritiert war, als er auf die PGA-Tour gekommen ist und da irgendwie meistens kein Wind war, so ungefähr. Also er musste sich erstmal auf normale Bedingungen umstellen. Und diese Windfähigkeiten hat er jetzt natürlich voll ausspielen können. Und das brauchst du auch, weil natürlich ist es also speziell, wenn es eben dann böig wird. Also wenn du konstanten Wind hast, mag es dann noch halbwegs berechenbar sein, ist auch schon schwer. Aber wenn du natürlich so Böen hast von allen Seiten, dann musst du wirklich schon sehr, sehr gut dich drauf einstellen. Und es hat einige seiner auch prominenteren Kollegen, finde ich, dann schon immer wieder getroffen, dass der Wind die Bälle dann doch noch irgendwie ins Rough getragen hat. Und Leishman hat sich da am besten drauf einstellen können.
Und das, obwohl die Fairways natürlich sehr, sehr breit sind bei diesem Kurs. Also der Kurs eigentlich nicht so schwer, aber sobald die Winde eben etwas stärker werden, dann doch recht tricky, dieser Par 73 Kurs in Maui. Leishman aber wirklich gut zurechtgekommen zwischen der 7 und der 10. Birdies in Serie fabriziert und damit letztlich auch die Grundlage für seine 67 gelegt, die ihn dann an die Spitze der Veranstaltung gebracht hat. Zweiter, Brian Harman, den hatte ich in unserem Vorbericht, den ich mit Andreas Thies hier aufgenommen hatte, vor zwei Tagen gesagt, das könnte einer sein, der hier als Außenseiter durchaus reinrutschen könnte. Hatte ja einen guten Herbst gespielt, hat im letzten Jahr ja auch sich gut verkauft auf der PGA Tour, ja auch gewonnen, sonst wäre er ja nicht dabei. Also den muss man auf der Rechnung haben.
Ja, was eben besonders auffallend ist, was heißt auffallend, also bemerkenswert ist, dass eben die Runde bogeyfrei war und das ist bei den Bedingungen dann tatsächlich schwierig, weil wenn du so viel Wind hast, die haben alle das Potenzial, da Birdies und auch Eagles zu spielen, aber es kann halt schnell mal ein Bogey auch dabei sein, wenn es dir eben irgendwie deinen Schlag dann verbläst. Und Harman war da sehr, sehr konstant, hat wirklich nur 5 Birdies gespielt, im Sinne von nur Birdies, keine Bogies. Und das ist schon beeindruckend. Er sagt selbst, dass er meistens nicht bogeyfrei bleibt und das eigentlich jetzt nicht erwartet hat. Ich glaube, der ist so ein bisschen im Zen und hat sich da jetzt ganz gut akklimatisiert. Bleibt es eben zu beobachten, ob er das über die restlichen 3 Tage auch noch hinweg zeigen kann. Die Bedingungen sollen ja anscheinend so bleiben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Vorhersage tatsächlich, dass die Winde jetzt übers Wochenende nicht zwingend abnehmen.
Aber wie es so oft am Meer ist, man kann das ja nie so hundertprozentig wirklich sagen, wie es dann wirklich wird. Das werden wir natürlich über die nächsten Tage auch dann verfolgen können und am Montag bei Nurgolf ausführlich zusammenfassen. Harman auf Platz 2 zusammen mit Johnny Vegas, hatten wir schon gesagt. Auf Platz 4 folgen dann aber einige, ja, die auch sehr bemerkenswert sind. Fangen wir mal mit dem, ja, vielleicht Underdog an. Siwoo Kim, der hatte das Players gewonnen, seitdem nicht mehr so viel auf die Kette gekriegt. Nur ein Top-10-Finish in den folgenden 16 Starts. Jetzt liegt er aber ganz gut, weil er offensichtlich seine Off-Season genossen hat.
Ja, genossen und genutzt, vielleicht auch unbewusst. Siwoo Kim hat tatsächlich einen Monat lang einfach gar nichts gemacht. Und wie ich ganz, ganz oft sage, ist das oft auch das Beste. Und das Zitat ist natürlich relativ lustig. Das reduziert sich nämlich darauf, dass er sagte, just met friends, ate a lot of food, getting fat. Ich würde ihn nicht als fat bezeichnen tatsächlich, aber er hat also praktisch einfach nur einen Monat Pause und so, also die übliche Weihnachtspause, die wir alle ja auch gerne machen, mit viel Essen und Freunde treffen und ach mein Gott, dann nehmen wir halt ein bisschen zu. Wir sind ja auch keine Spitzensportler, er ist es schon. Aber was eben immer wieder entscheidend ist, und das ist so eine Binsenweisheit, aber es ist so offensichtlich, er hat halt einfach den Kopf freigekriegt. Das sind zu viele Dinge, die da in dir vorgehen, wenn du dann das Players gewinnst und the Players Champion bist. Dann hast du natürlich eine riesige Erwartung an die folgenden Turniere und was genau gleich schlimm ist oder vielleicht sogar noch schlimmer, alle anderen erwarten natürlich auch Dinge von dir. Und dann kann es eben mal sein, dass du dem überhaupt nicht gerecht werden kannst. Da ist Siwoo Kim beileibe nicht der erste Spieler, dem das irgendwie passiert. Und insofern ist es tatsächlich in solchen Situationen ganz oft wirklich das Beste, trainieren. Ja, natürlich muss man trainieren, aber Siwoo Kim hat es einfach seinen mentalen, ja fast schon Blackout, kann man fast sagen, dadurch überwunden, dass er einfach mal gar nichts gemacht hat. Und das kann sehr, sehr helfen. Und in seinem Fall hat es echt richtig funktioniert.
Und ganz gut funktioniert hat es auch für Dustin Johnson zu Beginn dieses Turniers. 3 Birdies, 1 Eagle und nur 1 Bogey. Das ist eine gute Runde, bringt ihn auf T4.
Ja, wobei du, also wenn du jetzt praktisch die einzelnen Schläge anguckst, ich habe jetzt nicht alles von ihm gesehen, aber doch einiges, denkst du dir, okay, der ist ja auch noch gar nicht da. Also das ist immer bei diesen Turnieren, mit denen die Spieler dann ins Jahr starten, die nach einer wie auch immer gearteten Pause dann erfolgen, siehst du schon auch recht deutlich noch, finde ich. Also speziell bei Dustin Johnson ist mir das aufgefallen, dass der eigentlich noch gar nicht so richtig irgendwie so angekommen ist. Also natürlich kann der spitzenmäßig Golf spielen und alles super. Und er hat da ein gutes Ergebnis gespielt. Und die Tatsache, dass er ein Spitzengolfer ist, sieht man eben darin, dass er damit auch ein im Verhältnis zu den anderen sehr, sehr gutes Ergebnis gespielt hat. Aber da wäre bei ihm unglaublich noch viel mehr drin gewesen, finde ich. Und insofern bleibt jetzt abzuwarten, wie Spieler wie Dustin Johnson und auch letztendlich übrigens Ricky Fowler da dann noch abgehen auf dem Platz, wenn die jetzt mal so den Rost der ersten Runde abgestreift haben. Bei Ricky Fowler kann man ja nicht zwingend von Rost reden, wenn der schon die Hero World Challenge gewonnen hat, aber es ist dann doch irgendwie Pause und Weihnachten und so weiter und insofern ist es wirklich, also die sind trotz ihrer zahlenmäßig ganz netten Ergebnisse noch gar nicht da, finde ich. Also nicht gar nicht da, die haben natürlich tolle Sachen gemacht, aber du denkst, da ist noch unglaublich viel Luft nach oben.
Gucken wir mal auf Ricky Fowlers Runde. Frontline war ganz gut, 3 Birdies gespielt. Auf der Backline, da wurde es dann ein bisschen bunt. Zumindest ist auf beiden Seiten des Pars eigentlich alles dabei gewesen. Bogey an der 11, Double Bogey an der 13 und ein Eagle an der 18. Er hat bei den Kollegen vom Golf Channel seine Backline zusammengefasst.
11, I didn't make a bad swing. I hit a good putt for par and it kind of horseshoed came back at me. And 13 was really the only bad swing I missed in the wrong spot. You know, sometimes you make bad swings, you come out in an okay area because you know you can miss right or left. And there I put myself in a bad position and made double. So I've been swinging well all day. Felt like I've been hitting my numbers and made some putts and just knew that kind of had to keep moving forward. I knew we had a couple birdie holes in front of us with 14, 15, and then obviously 18 is a nice way to finish if you can get a good drive out there. So nice to finish off the round after a little hiccup.
Ja, ein Eagle am 18. Loch, das ist wirklich ein nice way to finish a round. Aber er hat sich ja für dieses Jahr auch unheimlich viel vorgenommen. Von daher ist so ein Push natürlich gar nicht so unwichtig.
Das mit Sicherheit nicht. Und ganz ehrlich, das ist doch auch genau dieser Bounce-Back, den du von einem Champion gerne siehst und den auch vielleicht nur die dann tatsächlich meistens hinkriegen, dass wenn du dir wirklich innerhalb von drei Löchern, also zwischen der 11 und der 13, dein Ergebnis eigentlich so ziemlich wieder total, ich will jetzt nicht schon wieder verkackt sagen, aber auf even par runterspielst, also im Sinne von deine schön erspielten minus drei da durch dieses Bogey und Double Bogey zerstörst, dass du dann halt zwei Löcher später schon wieder auf minus zwei liegst, weil du dann nach einem Double Bogey einfach mal zwei Birdies hinterher schiebst und dann noch das Eagle natürlich hinterher schiebst, dann 18. Also das ist schon sehr souverän und das ist auch bei Ricky Fowler, er hat, finde ich, eine nette Bezeichnung nach dem kleinen Schluck auf zwischen der 11 und der 13. Das ist tatsächlich nur ein Schluck auf gewesen, weil er danach wirklich gezeigt hat, was er tatsächlich kann, und dieser Eagle Putt auf der 18 war auch wirklich sehr beeindruckend. Und bei ihm ist es tatsächlich so, hatte ich das gleiche Gefühl wie bei Dustin Johnson, da geht auch noch deutlich mehr, siehe diese Mid-Round-Hiccup-Situation. Aber du siehst bei ihm eine Entschlossenheit, finde ich, die von seinem Outfit, was wir sicher auch noch ansprechen werden, in keinster Weise, finde ich, gestört wurde. Der hat richtig was vor dieses Jahr. Und ich traue ihm auch zu, dass ihm dieses Jahr tatsächlich das gelingt, worauf er ja schon lange hinarbeitet und was ihm bisher noch nicht gelungen ist.
Und das ist ja eben dieser erste Major-Sieg in der letzten Saison. Da hat es bei Sergio Garcia geklappt, eine Durststrecke zu durchbrechen. Die ist bei Ricky Fowler natürlich noch nicht ganz so lang, aber auch er scharrt mit den Hufen. Aber er hat gesagt, er möchte sowieso generell, was sein Golfspiel, was seine Karriere angeht, nicht Mitte Fairway liegen. Er möchte bisschen links und rechts davon liegen. Er möchte spektakulär sein. Und das hat er mit seinem Outfit auf Hawaii natürlich dann auch nochmal unterstrichen. Ein Hawaii-Hemd hat er getragen und das dann auch noch fast bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Da fragt man sich natürlich, ist das noch mit der Etikette vereinbar? Ricky Fowler hat beim Golf Channel auf jeden Fall zu seinem Outfit was gesagt.
It's very Maui. Well, I think some people might think differently, but I always like maybe pushing the boundaries a little bit, and at the same time, obviously still being respectful and honoring the game. But I felt like this would be very fitting here at Kapalua and to start the week. And obviously, Puma and I have a lot of fun doing some different things, and at the same time, pushing some limits. But we're just having fun.
Grenzen austesten, ohne den Respekt vor dem Golfsport und den Etiketteregeln zu verlieren. Ist ihm das mit diesem Outfit, mit diesem Blümchenmuster, immerhin in dezentem Weiß-Blau gehalten, gelungen?
Ganz ehrlich, erstens, ich finde, das sieht super aus. Ich bin ja da durchaus sehr kritisch manchmal, wenn die Spieler irgendwelche eigenartigen Dinge da anhaben. Und das ist ja nicht nur bei Ricky Fowler manchmal so. Ricky Fowler ist einer der Top-Fashionistas auf der Tour. Das kann man tatsächlich nicht anders ausdrücken. Und manchmal mag er da übers Ziel hinausschießen. Also er hat ja auch schon so Jogginghosen-ähnliche Hosen an, wo du dann sagst so, naja, kann man schon machen, aber sieht jetzt echt nicht so doll aus. Also das ist mir dann ein bisschen zu aufgeweicht mit der Kleidungsetikette. Ich finde dieses Hemd klasse. Ich hätte jetzt den Bauchnabel tatsächlich woanders lokalisiert, ja, aber
war ein bisschen übertrieben, aber er hatte dann doch schon einige Knöpfe offen.
Nein, das, was noch mehr eigentlich thematisiert wurde in der Presse, ist, dass er das Hemd eben nicht in die Hose gesteckt hat. Also locker drüber hatte. Also es war ein sehr relaxter Style, aber ganz ehrlich, wenn du halt so Golf spielen kannst, kannst du dir das auch einfach leisten. Also ich habe ihn gesehen und habe gedacht, wow, cool. Also ich find's gut. Ich würde auch gern so golfen. Aber also so golfen vor allen Dingen auch mit seinem Potenzial an Schlägen. Ich glaube einfach, Ricky ist so ein bisschen eine schillernde Figur und das ist auch das, was ihn irgendwie spektakulär macht und faszinierend macht. Und hoffentlich lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber ich glaube tatsächlich, dass er seinen Major-Sieg noch holen wird. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das gibt einfach Spieler, die nicht jetzt wie Jordan Spieth da irgendwie auftauchen und dann gleich mal irgendwie 30 Majors in einer Saison gewinnen, übertrieben gesagt, und da total ankommen und so unglaublich fertig als Paket wirken. Bei Ricky Fowler ist es über die Jahre hinweg immer, gab's immer so ein bisschen, ja, so dauernder Zweiter oder eben seine Top 5 Major-Platzierungen, von denen er ja einige hat, aber dann halt doch nicht gewinnen können. Das hängt ihm alles so ein bisschen an, aber vom Potenzial her ist er ein fantastischer Golfer. Ich glaube, Justin Thomas hat auf die Frage gesagt, wenn er sich was von Ricky Fowler abgucken könnte. War es Justin Thomas?
Ich glaube, Justin Thomas hatten wir gestern bei uns im Programm. Ja, die Sand Saves waren es.
Genau. Das fand ich ganz, ganz nett irgendwie, dass er das damit honoriert hat, weil Ricky Fowler, der kann auch nicht nur Sand Saves, der kann wirklich die volle Palette. Und mir ist es eigentlich lieber, es ist ein Spieler so ein bisschen wechselhaft, und ich würde mich da tatsächlich auch der Einschätzung von Ricky Fowler anschließen. Mir ist es lieber, der ist mal links und rechts vom Fairway und dafür ein bisschen spektakulär, und als alles langweilig immer die Linie runter und alles toll gespielt und bogeyfreie Runde, das ist ja nett. Aber den Golfsport aufregender machen sicher so Leute wie Ricky Fowler, und ich würde ihm unglaublich gönnen, dieses Jahr ein erstes Major zu gewinnen. Und ich sage auch bewusst ein erstes, weil ich, also wie gesagt, Prognosen von mir sind ja immer äußerst dubios, aber bei Ricky Fowler habe ich das Gefühl, dass es auch nicht zwingend der einzige bleiben wird. Der ist auch wirklich noch jung, da ist noch richtig viel Potenzial, und wenn bei dem dann mal der Knopf aufgeht, wenn der mal einen Major-Titel haben sollte, da schließe ich überhaupt nicht aus, dass da auch noch weitere folgen. Und ja, das ist so, also jetzt rein gefühlt, wenn ich die so alle angucke, ist er eigentlich für mich der nächste Kandidat, der fällig wäre. Und zwar jetzt nicht, weil es auf dem Papier jetzt schon lang so aussieht, sondern weil er sehr entschlossen wirkt, weil er total committed wirkt, weil er sehr, sehr strukturiert jetzt in den vergangenen Jahren an seinem Spiel gearbeitet hat. Auch die ganze Schwunggeschichte mit Butch Harmon und so weiter. Das hat er alles sehr, sehr strukturiert aufgebaut. Und Ricky Fowler mag ja am Anfang ein wilder Hund gewesen sein. Das ist er in leichten Teilen immer noch. Aber er ist schon, finde ich, deutlich erwachsen geworden, hat unglaublich dazugelernt. Und ich würde es ihm tatsächlich sehr, sehr wünschen, dass da wirklich dieses Jahr endlich mal der Major-Sieg passiert. Ich sehe im Moment einfach einen sehr, sehr entschlossenen Spieler und würde mir wünschen, dass ihm diese Haltung dann über die Saison dazu verhilft.
Wir werden ihn natürlich weiter verfolgen. Justin Thomas, der Titelverteidiger, der Mann, der im letzten Jahr sein erstes Major gewonnen hat, das PGA Championship, der liegt momentan auf dem geteilten 12. Platz. Noch ein bisschen rostig zum Start in die Saison, eine 71, aber das kann ja alles noch kommen. Entschlossen ist er auf jeden Fall auch, haben wir euch gestern hier bei uns im Programm bei Nur Golf auf meinsportradio.de ja schon vorgestellt, was für ihn alles möglich ist. Er hat natürlich den Erwartungsdruck zu überstehen. Sein Kumpel Jordan Spieth, der kennt sich mit Erwartungsdruck aus, der wird sich deshalb auch von seiner ersten Runde, einer 75 und einem geteilten 30. Platz, sicherlich nicht unbedingt aus der Ruhe bringen lassen.
Nö, glaube ich nicht. Also das ist natürlich für ihn überhaupt kein adäquates Ergebnis. Das hat er sich sicher anders vorgestellt. Aber der wirkt ja eigentlich auch ganz entspannt soweit und es gab so einen netten Par-Putt, den er dann so rein gewalkt hat, also wo er gepattet hat und gleich hinterhergelaufen ist, wo ich mich dann gefragt habe, hat er gedacht, der geht eh daneben oder war er sich so sicher, dass er reingeht? Aber der ist auch, also das ist auch so, also bei ihm hatte ich so am krassesten das Gefühl, okay, das Jahr geht jetzt mal wieder erst los, auch wenn jetzt die Winterpause kurz war bei manchen. Und bei Jordan Spieth würde ich absolut nicht ausschließen, dass der in den nächsten Tagen dann noch deutlich weiter nach vorne krabbelt im Leaderboard. Noch dazu, weil er auf dem Course ja auch schon wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Und ja, gut, dass da jetzt 4 Bogies in der Eröffnungsrunde drin sind und eben nur 2 Birdies, das ist dann halt mal so. Würde ich noch nicht wirklich final da unten drin sehen, bei um Platz 30 rum.
Du sagst es gerade, deutlich besser, ja. Es war sehr deutlich besser, denn er ist noch nie schlechter als Dritter geworden beim Tournament of Champions bei 3 Teilnahmen. Gut, okay, aber das ist natürlich auch bei Jordan Spieth mal wieder Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Über einen müssen wir noch sprechen, der komplett, versagt will ich auch nicht sagen, aber einen kompletten Miststart in dieses Turnier und in die Saison hatte, Brooks Koepka, dem ist auf den ersten Löchern überhaupt nichts gelungen.
Nee, das ist fast schon schockierend anzugucken. Also er hat wirklich Bogey, Bogey, Double Bogey, Bogey begonnen und war dann einfach mal bei +5 nach 4 Löchern. Das ist natürlich verheerend. und war da sehr abseits der Spielbahn unterwegs, gerne auch mal irgendwie in den Bunkern und die Abschläge dann gerne mal irgendwie einfach zu weit rechts draußen. Hat da ziemlich viel mitgenommen, irgendwie auf den ersten vier Löchern. Danach hat er sich stabilisiert. Also es war wirklich so ein Katastrophenbeginn, dann kam erstmal gar nichts, also nur paar bis zur neun. Und auf den zweiten neun war es auch sehr ruhig, dann nur ein einziges Birdie auf der 12, was ihm gelungen ist. Und dann eben nochmal ein Bogey auf der 17. Also es ist ein klassischer Fehlstart auf jeden Fall. Ich habe das jetzt speziell nicht gesehen, kann jetzt nicht sagen, woran es jetzt bei ihm da genau lag an diesen ersten vier Löchern, außer vielleicht, dass er, wenn wir jetzt von Leishman mal die Gegenseite dann möglicherweise vermuten, dass er halt vielleicht am Anfang mit dem Wind auch gar nicht zurechtgekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Spieler, die das nicht so gewohnt sind, und Koepka ist jetzt, weiß ich nicht, ob er jetzt so der absolute super erfahrene Spieler ist, wenn es wirklich um so extreme Winde geht. Also sieht irgendwie, also rein auf der Scorecard, sieht es extrem nach Anpassungsschwierigkeiten am Anfang aus, und dass er sich dann deutlich gefangen hat. Ja. Insofern weiß ich nicht, ob es einfach nur Pech war oder Wind oder was auch immer. Ist aber jetzt halt, Platz 34 klingt ja nicht so schlimm, aber ist ja der letzte Platz. Ist natürlich jetzt echt hart, da nach oben zu kommen. Aber da wir natürlich nur 34 Spiele haben, insgesamt hat er auch noch 3 Tage Zeit. Also da wird sich noch viel so ein bisschen durchmischen, könnte ich mir vorstellen. Aber also auf jeden Fall für mich doch sehr überraschend, wie schlecht Brooks Koepka dann offensichtlich mit den Bedingungen zumindest zurechtgekommen ist am Anfang.
Gucken wir, ob es weiter bei ihm dann so schlecht bleibt, ob er sich an die Bedingungen gewöhnt und ob Mark Leishman vorne seine Winderfahrung weiter einsetzen kann. Alles zu diesem Turnier, zum Tournament of Champions, zum Saisonstart der PGA Tour auf Hawaii, dann natürlich am Montag hier bei uns auf meinsportradio.de, getreu unserem Motto Sport für die Ohren rund um die Uhr, live und als Podcast. Und die Podcasts gibt's natürlich bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Gibt's die in den entsprechenden Stores, könnt ihr euch die holen. Kostet nichts, bietet euch aber so viel. Unter anderem die Stimme von Desiree Wolf, und die gibt's am Montag wieder. Desiree, vielen Dank für heute.
Gerne, Malte.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.